Der Reuetäufer. Alle drei Synoptiker teilen die Überzeugung, das Evangelium beginne mit der Täuferbewegung. Am klarsten war sich darüber der zweite Evangelist. Wenigstens empfängt der Markus-Anfang als Anfang seinen nicht zu überhörenden Akzent. Man hat deshalb von einem betonten Anfang gesprochen. Die Vorgeschichte soll fehlen. Der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus war, unter Auslassung des zusammengeschobenen Prophetenzitats, Johannes, der in der Wüste taufte und die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden predigte und das ganze jüdische Land und alle Jerusalemer gingen zu ihm hinaus und ließen sich von ihm im Jordanfluss taufen und bekannten ihre Sünden. Und Johannes trug einen Mantel von Kamelshaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und aß Heuschrecken und wilden Honig. Markus 1,1-4-6, Matthäus 3,4. Da es vor dem Jahre 70 keine jüdische Proselytentaufe gibt, kann die von Johannes ausgeübte nicht als eine solche gelten. Er taufte ja gerade die Juden, so dass Nicht-Juden, Beschneidungskandidaten, nicht in Frage kommen. Nicht schmutzigen Heiden wäscht er die Sünden ab, die Juden sind es, die sie nötig haben. Auch ist nicht vorausgesetzt, das Tauchbad sei am gleichen Empfänger nur einmal vollzogen worden. Die erhaltene Sündenabwaschung konnte wiederholt werden, wenn nicht vom Täufer, so dann vom Täufling. Alles in allem, Markus schildert den Täufer als Nabi oder Derwisch drapiert und im Lichte einer judenfeindlichen Tendenz. Bei Matthäus muss man die Rolle im Auge behalten, welche der Täufer in seiner Schrift weiterhin spielt. Im Nachtrag zum Prophetenbuch Maleachi steht: Fürwahr, ich werde euch den Propheten Elia senden, bevor der große und furchtbare Tag Jahwes hereinbricht, damit er die Väter mit den Söhnen und die Söhne mit den Vätern aussöhne. Ansonst ich, wenn ich komme, den Bannfluch an dem Lande vollstrecken muss. Maleachi 3,23. Damit ist im Spätjudentum ein Sagenkreis umschrieben, mit welchem ein Prophet dem leibhaftigen Erscheinen Jahwes zum Weltgericht vorhergeht. Als dieser Prophet wird Elias genannt. Diese sagenhafte Vorstellung von Elias Redivivus spielt im ersten Evangelium sehr wesentlich mit. Dieser ist, über den geschrieben ist, worunter eben in Verbindung mit unserer Maleachi-Stelle eine andere ähnlich lautende gemeint wird: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Matthäus 11,10 als Zitat von Maleachi 3,1. Ferner heißt es bei Matthäus: Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elias, der da kommen soll. Wer Ohren hat, der höre. Matthäus 11, 14 folgende. Es wird ein Vorbehalt eingeschoben, als ob ein spätjüdischer Geheimkreis bestehe, außerhalb dessen man nicht in Elias einen messianischen Vorläufer sieht. Endlich kommt Elias zu besonderen Ehren auf dem Verklärungsberge, wo er auch noch hinterher mit einer Schulbemerkung bedacht wird. Wieso nun sagen die Schriftgelehrten, Elias müsse erst wiederkommen? Er gab zur Antwort, Elias kommt und wird alles wiederherstellen. Ich aber sage, Elias ist schon gekommen, und sie anerkannten ihn nicht, sondern machten mit ihm, was sie wollten. Matthäus 17, 10 bis 12. Von diesem elianischen Sagenkreise haben eingedrungene Spuren dem Markus offensichtlich das Konzept verrückt. Markus 9, 11 bis 13. Aber auch bei Matthäus bleibt der Zusammenhang zwischen der historischen Täuferfigur und der Sagenfigur des Elias undeutlich, obwohl das erste Evangelium sich diesem Leitmotiv anvertraut und es als seine Besonderheit behandelt. Anders wieder Lukas. Er weiß, dass vor Jesus ein Vorläufer in Geist und Kraft des Elias einhergehen wird, zu wenden die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zum Sinne der Gerechten, zu bereiten dem Herrn ein gerüstetes Volk. Lukas 1, 17. Hier ist nicht Elias selber wiedergekehrt. Der Täufer wird nur an Geisteskraft ihm ebenbürtig bezeichnet. Lukas hat zur Charakteristik des Täufers im Schluss des Malachi-Buches andere Verse herausgegriffen. Der alles wiederherstellende Elias, Matthäus 17, 11, und der bloß den Familienfrieden wiederherstellende Vorläufer des Jesus, Lukas 1, 17, nach Malachi 3, 23 folgende, decken sich nicht. Dafür macht Lukas nun ernst mit der Zwillingsstellung des Täufers zu Jesus. Seine umfangreiche Geburtsgeschichte in den ersten zwei Kapiteln des dritten Evangeliums dient der Absicht, den Urheber der Täufersekte und den Urheber der Jesussekte schon im Mutterleibe zusammenzuführen. Lukas 1, 2. Die Religionspolitik der Urgemeinde tritt dazu Tage. Während also Matthäus im Täufer dem Messias-Vorläufer Elias und Markus in ihm einen Eiferer vor allem gegen die Juden erblickt, so vermittelt Lukas den Stolz der beiden Enderwartungssekten über die Eintracht ihrer Herren. Er kann die Elias-Parallele nicht mitmachen und weicht ihr aus. Er sieht vor sich ein geistliches Israel, das aus einer Verschmelzung zweier vor dem gegensätzlicher Schulen hervorgegangen ist. Zweitens. Die Stellung der Urgemeinde zu der messianischen Enderwartung des Spätjudentums im weitesten Sinne äußert sich in der nicht zu missdeutenden Parteinahme für einen solchen Glauben an das baldige Weltende. Man trifft den Kern ihrer seelischen Gesamtverfassung am ehesten, wenn man eine sehr weitgehende Berührung mit Fatalismus und eine sehr verschwindende mit Fanatismus annimmt. Mit der Hoffnung auf das kommende Reich wurde alles Willenmäßige am eigenen Erlebnis Gott anheimgegeben. Jenes christliche Grundmotiv, das durch die ganze Kirchengeschichte, so oft es auch übertönt wird, höchstens verstummte, nie erstickte, erfüllt sich in der Grundgesinnung der Urgemeinde: Wie Gott will, ich halt still. Diese Willensentspannung äußert sich ganz wesentlich in dem entscheidenden religiösen Standpunkt der Urgemeinde. Wille ist nur bei Gott selbst. Auf der Seite der Menschen darf im Verhältnis zu Gott bloß Empfänglichkeit bestehen. Das führt zu der durchaus folgerichtigen Maßnahme, sich um das kultische Element in der Religion kaum noch zu kümmern. Auf keinen Fall durfte im rituellen Verhalten ein Frommer noch länger der Mittelpunkt und das Schwergewicht der religiösen Pflichten erblicken. Es hat da ein Instinkt obgewaltet, der sich sagte: Kultus ist nichts weiter als die menschliche Quittung in Form eines Gegenwillens für den erkannten, offenbaren Willen Gottes. Die Entstehung des Christentums im Schoße des Spätjudentums erklärt sich denn so und nur so. Aber dass es zu dieser Entstehung gerade unter solchen Umständen kommen konnte und gekommen ist, gewährleistet die völlige Unerfindlichkeit des Jesuscharakters, der für all dieses unjüdisch Neue im Spätjudentum als unzweideutiger Urheber sich kundgibt. Die petrinische Urgemeinde stellt sich uns dar als Schule und Zuchtstätte für eine Neueinstellung des jüdischen Charakters. Die entweder gänzliche und prinzipielle Enthaltung vom Tempeldienst oder doch dessen Auffassung als von etwas Sekundärem und für Erreichung des Zieles Unwesentlichem und Gleichgültigem setzt eine gewaltige Urheberschaft streng persönlicher Art voraus. Bei der Annahme zweier Weltalter oder auch Äonen, die laut dem apokalyptischen Schrifttum aufeinanderfolgen, handelt es sich um Vorgänge im Weltall. Die Zeit ist gespalten in Gegenwart und Zukunft. Der Höchste hat nicht einen Äon geschaffen, sondern zwei. 4. Esra 7,50. Der Fromme wusste, in ganz Vorderasien übrigens, sobald er sich des Stichworts dieser Äon ist gleich jener Äon bediente, auf die jetzige Gegenwart, deren Geschöpf ich bin und deren Schicksal ich teile, folgt eine Zukunft, die nicht etwa die Fortsetzung der Gegenwart, sondern ihr völliges Gegenteil ist. Dann wird sich die Menschheit in dem denkbar schärfsten Gegensatz zu ihrer heutigen Lage befinden. Diese fest gewurzelte Zuversicht und Zielsetzung orientierte alle vorderasiatischen Religionsströmungen, deren sehr viele waren, um die Wende der Zeit völlig neu. Dabei gab nun ein weiteres den Ausschlag. Der dualistische Gedanke der Weltspaltung vermischte und verband sich mit dem monotheistischen Gottesglauben, wie er sich nicht nur in der israelitischen, sondern auch weitgehend in der persischen Religion ausgebildet hatte. Eines Tages nun, der dann als der jüngste Tag gilt, wird der bisherige Weltablauf mit einem gewaltigen Ruck zum Stillstand gebracht, unter dem Druck aller Elemente und von dem göttlichen Weltregiment alsdann ein Gericht abgehalten, dessen Ergebnis der Anbruch des neuen Äons bildet. Infolgedessen wird der ganze Kosmos wie durch einen ungeheuren Querhieb zeitlich gespalten. Dieses unbeschreiblich Neue, das dann eintritt, ist vorläufig nur dem Wunsch, dem Verlangen, der Begierde zugänglich. Jeder Gegenwart bleibt es vorenthalten, obschon nichts sie so erfüllt und beschäftigt. Dieses aufregende Gedankengebilde ist das Jenseits. Es bricht an und wird erlebbar mit dem Eintritt des neuen Welttages. So entsteht eine Terminreligion. Diese gewaltige Abzweckung galt zunächst noch dem auserwählten Volke gegenüber anderen Völkern, wurde aber durch Jesus dem Individuum und seinem Einzelschicksal zugeführt und so von Grund aus verwandelt. Der Ausdruck Tagreligion trifft aber noch in einem anderen Betracht zu, als es im Begriff einer Terminreligion enthalten ist. Tag im Gegensatz zur Nacht, Tag als Gebiet des Sonnenlichts, des Lichts überhaupt, als Zeit des Wachseins und infolgedessen des Willens und der durch ihn vollbrachten Tat, sowie der bei alledem beherrschenden Vernunft und geistig-gedanklichen Einsicht. Das Heidentum ist im Hinblick auf die Tageszeit eine vorwiegende Angelegenheit des Nachtbewusstseins mit nächtlichen Opfern und Verträgen, Feuerkulten und so weiter. Diese Tagreligion stellt die Katastrophe immer deutlicher als einen Gerichtsprozess dar und nimmt somit zusehends das Gesicht einer Gerechtigkeitsreligion an. Der altprophetische Monotheismus siegte also in diesem synkretistischen Widerstreite. Polytheistische Religionen kennen einen besonderen Gerechtigkeitsglauben nicht. Sie sind entweder mit der Urmutter Dike vertraut, oder dann ist Zeus der Herr der Ordnung im Weltgebäude. Zu einer kosmischen Gerichtshandlung, in welcher der Weltenlauf gipfeln soll, bot nur die monotheistische Religionsform auf semitischem oder iranischem Boden Gelegenheit. Denn nur Monotheismus ist Willensreligion, rechnet auf menschlichen Willen in seinem angestrafften Zustande. Das beweisen nun auch die wenigen Täuferworte, die uns im Neuen Testamente ihrem Kerne nach vermutlich doch als echte Überreste erhalten wurden. Den Volksmengen bei Lukas 3,7 und den Pharisäern und Sadduzäern bei Matthäus ebenfalls 3,7 wird vierfach gedroht. Erstens, vor dem bevorstehenden Gotteszorn gibt es keine Flucht. Matthäus und Lukas 3,7. Zweitens, die Axt ist dem Baum an die Wurzel gelegt. Bäume ohne gute Wurzel werden umgehauen und verbrannt. Matthäus und Lukas 3,8. Drittens, baldigste Säuberung der Tenne, um das Getreide in die Scheune zu fahren. Matthäus 3,12, Lukas 3,17. Viertens, die Bußtaufe mit Wasser ist nicht die letzte, sie erfolgt vorläufig. Gleich hinterher kommt noch eine Taufe, aber dann eine Feuertaufe. Sie erst bringt die endgültige und radikale Abstempelung der Menschheit am Gerichtstage. Diesem Feuertäufer bin ich, Johannes der Wassertäufer, nur ein höchst bescheidener Wegbereiter. Matthäus 3,11, Lukas 3,16. Diese vier Täufersprüche stehen auf sich selbst gegründet da. Welcher mythischen Schicht gehört dieser neutestamentliche Feuerträger an? Spricht aus ihm der noch sublunare, mit dem Mondkult verknüpfte Prometheus oder schon der solare, nur an den Sonnendienst verdungene Herakles? Herakles ist um jene Zeit in Vorderasien der rücksichtslos ein heerstürmende Sonnenstreiter, ein ausgeprägt orientalischer Gott mit seinen tödlichen Lichtspeeren, eine Figur des Sonnenmythos, eine ausfließende höchste Sohnschaft aus dem lichterfüllten Himmelsgewölbe, dessen trockener Glast der Inbegriff der Männlichkeit und des damit verbundenen Vaterprinzips ist. Die Quelle des Ätherlichts, das sich in alle Teile des Kosmos ergießt, wird nach einer uralten phönikischen Tradition bei Marcianus Capella als Götterantlitz und Vatergesicht begrüßt. Ist es nun wirklich dieser herakleische Gottessohn, der in der Gerichtsansage des Täufers als Kämpfer zur Verteidigung und Erhaltung des jüdisch-prophetischen Sittengesetzes ersteht? Mit seinem Wesenszuge besitzt der Feuertäufer, so wie er im apokalyptischen Sagenzuge drinsteht, allerdings den Radikalismus des rein herakleischen Göttertypus, irgendein Ableger eines Melkart Bel Helios. Der Sittenzerfall gab Johannes Anlass, vom Väterglauben abzufallen. Einem Jahwe, der derart bankrott ging, dass man für Juden ein Rettungssakrament ins Werk setzen musste, sagte er die Gefolgschaft auf. Musste aber dafür nun geradezu ein Melkart zum Hüter des Sittengesetzes herbeigerufen werden, der dann nicht nur nationalistische Scheinmächte, sondern kosmische Urgewalten für die Erwägung eines gottgefälligen Wandels zur Verfügung hatte. In diesem Lichte betrachtet, hätte wirklich der Täufer mit der Ansage des Feuerengels eine entsetzliche Drohung ausgestoßen. Nimmt man hingegen seinen Feuertäufer prometheisch, dann ist es auf die reinigende Wirkung abgesehen. Dem Täufer entströmt sittliche Glut. Sein Feuer soll säubern wie sein Wasser. Die Hauptsache war, dass gründlich ausgefegt wurde und dass die verweichlichten und halsstarrigen Frommen vor ihrem Gott Angst bekamen. Johannes beginnt damit, in bewusster Ketzerschaft einen Austritt aus dem Judentum, und zwar beging er ihn als ethisch übertreibender Reaktionär. Er war prophetischer als alle alten Propheten, die zwar den Feind in den assyrischen Lanzenreitern ins Land gepfiffen hatten, aber immer als Zuchtrute Jahwes. Jetzt wurde durch Kündigung der prophetischen Gefolgschaft Jahwe selbst gemaßregelt, weil er keine Mittel zur wirksamen Einschüchterung des Volkes mehr aufbrachte, und so sollte eben für ihn Ersatz gefunden werden in dem fremden Feuerhelden. Die abschließende mythische Signatur für den Täufer ist der Prometheus-Typus. Sein Sinn zielte darauf hin, den Juden beizustehen, sogar gegen ihren eigenen Gott, wenn dieser sich in sittlicher Hinsicht machtlos erwies. Von Johannes ging eine Bußbewegung aus. Er rief den Gewissensweckruf ins Land: Ändert euren Sinn um. Matthäus 3,2. Die Voraussetzung dazu lag in der Einsicht, über das gegenwärtige Geschlecht jüdischer Nation sei eine lebensfeindliche Unnatur gekommen, zugleich aber auch in der Zuversicht, der entartete Mensch sei fähig, sich zu bessern und zu seiner gottwohlgefälligen Ursprünglichkeit zurückzukehren. Diese Änderung eines schlechten Zustandes geschieht so, dass er vernichtet oder auch, dass er gesäubert wird. Jenes besorgt das Feuer, wenn es nicht dieses tut, wie das Wasser. Aber auch ein Drescher ist dieser Kommende, ein echtes Bauerngleichnis. Seine Wurfschaufel ist in seiner Hand. Matthäus 3,12, Lukas 3,17. Hinter alledem stand der iranische Gedanke vom bald ausbrechenden Weltbrand, wie ihn der kaukasische Erdbebenriese Prometheus vom Elbrus her entzündet, und so geschieht dann eben in der Form höllischer Weltvernichtung eine sittliche Welterneuerung von Grund aus. Mit dieser Anteilnahme an einem außerjüdischen Mythenzuge wird Johannes zum Rufer der Wüste, Markus 1,2, Matthäus 3,3, Lukas 3,4, den die urchristliche Überlieferung hinterher in ihm sah. Aus ihrem Inhalt lesen wir jetzt, er habe im Jordan reumütige Leute durch das ihnen erteilte Taufbad auf ein sittliches Statut verpflichtet. Seiner Religionsstiftung hat aber ihren historischen Stempel aufgedrückt, die Auffassung der Getauften von dem neuen Stande, in den sie eingetreten waren. Die Taufempfänger, sie nun, wollten durch sichtbaren Willensaufwand ihr verändertes Verhalten beweisen. Um dem kommenden Zorngericht zu entrinnen, wie der Täufer drohte, Matthäus und Lukas 3,7, brachten sie Leistungen auf, von der Art, dass sie sich eine Zustandsänderung davon versprachen, an sich selbst nicht sowohl als an dem ihnen bevorstehenden göttlichen Urteil. Es trieb sie, ein Übriges zu tun. Es wurden handgreifliche Zeichen der eingetretenen Reue abgelegt. Im Täufling also hatte die Taufe nicht so sehr den starken sittlichen Mut entflammt, als er erkannte in ihr das willkommene Mittel, seine Furcht zu betäuben. So ergaben sich exzentrische Maßnahmen von selbst. Der Büßer will und kann Macht ausüben. An eine solche Wirkung der erteilten Taufe war dem Täufer gewiss kein Gedanke gekommen. Er glaubte, die Getauften auf die strenge Befolgung der prophetischen Gottesgebote verpflichtet zu haben. Das Volk aber wusste sich nun mit dem Taufempfang im Besitze eines passionellen Mittels, mit dem sich Einfluss und Vorteil erlangen ließ. Das Gewissen entlastete sich selbst, ohne Zuhilfenahme eines offiziellen Ritualapparates und dessen Auslegung von Seiten der öffentlichen Religionsbeamten. Die Buß- und Fastentäufer erteilten sich selbst Ablass. Sie wurden so die prinzipiellen Gegenfüßler der Pharisäer, indem sie nun selber ein selbstständiges Erlösungssystem durch eine religiöse Praxis ins Leben riefen. Infolgedessen sehen wir hinterher dann die christliche Urgemeinde ihr eigenes evangelisches Erlösungsgut gegen zwei Fronten verteidigen, gegen die Werkgerechtigkeit der Gesetzesfrohen und gegen die Werkgerechtigkeit der Fastenbuße. Die Gesamtstimmung der Apokalyptik war deswegen aber nicht etwa aktivistischer Natur. Sie wird durch eine passive Einstellung gekennzeichnet. Es scheint uns irreführend, dass sie unbesehen und ohne Vorbehalt unter die spätjüdischen Bewegungen eingereiht wird, die für messianische galten und so genannt werden. Vereinbar oder gar eines Wesens sind ein Messias und der johannische Endgerichtsengel nicht. Da Johannes die nationale Volkszugehörigkeit als Heilsbedingung offenbar völlig fallen ließ, war die von ihm entfachte Bewegung eine messianische nicht mehr, sondern etwas anderes, auf jüdischem Boden völlig Neues. Ein Naturelement wie das fließende Wasser eines Flusses, war in den mittelsten Dienst der Religion einbezogen, nicht nur zur äußeren Reinigung des Körpers, damit man die gesetzlichen Gepflogenheiten der levitischen Vorschriften genau ausführte. Die Anwendung von Wasser war wirklich zu einem Sinnbild für die Erneuerung des Lebens geworden. Das Gewissen des Menschen trat im Taufempfang sichtbar in die Erscheinung. So gewiss als der Körper untertauchte, so gewiss er gereinigt daraus emporstieg, so gewiss war es mit dem bisherigen oberflächlichen Leben vorbei und wurden die alten Sünden nicht mehr begangen.